Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Alle Ministerien sollen sparen. Und zwar richtig. Aber keines will. Natürlich nicht. Wie kommt die Regierung da raus? Wir reden auch über eine Geldanlage heute, die bei den Deutschen sehr beliebt ist. Über offene Immobilienfonds. Können die zu einem Problem werden für deutsche Anleger? Das klären wir gleich. Und die Gasspeicher für den Winter. Die füllen sich schneller als geplant. Und damit schalten wir direkt zu Beginn, wie immer, zu Samir Ibrahim, zur Börse in Frankfurt. Herr Ibrahim, da wird heute gehandelt, aber so richtig viel los ist da nicht, oder?
Ja, wie Sie hören, hören Sie nichts. Auch hier ausgedünnt das Parkett. Feiertag auch hier. Also ganz Hessen wird von frohen Leichnam ausgebremst. Nur eine kleine Schar unbeugsamer Händler, die hört nicht mit dem Wertpapierhandel auf. Also wenig Umsatz hier. Der DAX aktuell bei 15.984 Punkten. Das sind gerade mal 24 Punkte mehr als gestern Abend. Und bei mir ist einer dieser unbeugsamen, Marc Richter von der Baader Bank, einer der Händler hier auf dem Parkett. Erinnern wir uns mal an den letzten Feiertag. Das war Himmelfahrt, da war draußen auch nicht viel los, hier auch sehr wenig Handel. Trotzdem gingen da wenigstens die Kurse durch die Decke. Das war so ein bisschen ja heute auch erwartet worden. Allzeithoch hat man da zwischendurch ja auch erreicht. Heute wieder dieses Dümpeln um die 16.000 Punkte. Was ist da los?
Ja, es ist nicht viel los tatsächlich. Ne? Die Orderbücher sind relativ dünn im Moment. Das heißt, an solchen Feiertagen kann man auch mal so ein Jahreshoch machen, was wir im letzten Feiertag gesehen haben. Heute dümpeln wir so ein bisschen um die 16.000-Punkte-Marke rum, die psychologisch wichtige Marke. Aber allerdings im Moment 15.700 ist zu wenig, 16.100 ist irgendwie zu viel. Also wir warten auf Impulse von nächster Woche eigentlich.
Ja, was können das für Impulse sein? Wir warten ja seit einiger Zeit hier auf Impulse. Und das heißt immer, nächste Woche kommt's.
Nächste Woche sind die Leitzinsentscheidungen der EZB und der FED direkt nacheinander. Wir haben Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und Europa und aus den USA. Und das wird einige Volatilität auch in den Markt bringen.
Ja, zur Konjunkturdaten kommen wir gleich nochmal. Leitzinsen, da gab es ja eine schöne Überraschung. Die kanadische Zentralbank, die Notenbank, hat die Leitzinsen in Kanada überraschend angehoben. Das hat Anleger verunsichert. Kanada?
Ja, Kanada. Kanada ist in Nordamerika natürlich neben USA ein sehr, sehr großer globaler Wirtschaftsraum. Ne? Wir schauen als Deutsche oder Europäer halt immer nach der EZB, nach Europa beziehungsweise nach der Fed in den USA. Aber so die Zentralbanken, gerade auch in Australien, Japan, China, Kanada, das sind so die Zentralbanken, wo wir eigentlich auch, wenn wir mehr in die Tiefe schauen, auch mehr hinschauen müssten.
Konjunkturdaten haben Sie ja gerade schon angesprochen. Zuletzt nicht so doll. Ich habe mir aber sagen lassen, schlechte Daten, die hier aktuell kommen, sind eigentlich kein Grund, nicht zu kaufen. Denn die Börse würde ja die Zukunft handeln.
Ja, das kann man so interpretieren. Im Moment ist es wirklich so, wir leben in einer Phase, wo wir schwache konjunkturelle Daten nehmen, um quasi Zinsfantasien wieder aufblühen zu lassen, also Zinssenkungsfantasien in dem Moment. Und deswegen, Konjunkturdaten dürfen nicht zu gut sein, sie dürfen aber allerdings auch nicht zu schlecht sein.
Einer der Gründe, warum wir momentan ja eine relativ intensive Notenbankpolitik mit Zinsanhebungen sehen, ist ja nun mal die hohe Inflation. Jetzt wird da ja immer zwischen Kerninflation und regulärer Inflation unterschieden. Also die Inflation, die jetzt zurückgegangen ist, dank gesunkener Energiepreise, um das so mal auszudrücken. Die Lebensmittelpreise allerdings bleiben ja irgendwie sehr hoch. Was hat sowas für Auswirkungen, wenn jetzt da noch eine Diskussion entsteht, dass sie eben sogar weiter steigen könnten?
Ja, wir unterscheiden hier auch auf dem Parkett immer ganz klar zwischen der Inflation, so wie sie gemeldet wird, und der Kerninflation, die ja zuletzt etwas hartnäckiger war, aber trotzdem auf dem Weg nach unten ist. Das ist so ein bisschen die Inflation, die sich wirklich hält. Wir haben jetzt im Moment, oder die Inflation ist eine Entwicklung, die in mehreren Schritten eben über die Wirtschaft geht. Ja, am Anfang haben wir ganz klar Erzeugerpreise, die steigen, dann haben wir Lebensmittelpreise, die steigen und im Anschluss haben wir auch die Löhne, die dann wieder steigen. So haben wir quasi eine Lohnpreisspirale nach oben hin und das sind sozusagen die Zweitrundeneffekte. Das heißt, wir werden mit der Inflation dieses und nächstes Jahr auch noch ein Thema auf jeden Fall haben.
Das heißt, weiter steigende Lebensmittelpreise kommen bei uns ja dann als Verbraucher auch an. Welche Bedeutung hat das sozusagen für den Konsum, für die Wirtschaftsleistung, die wir hier sehen, die ja auch Grundlage ist für allen Börsenhandel?
Also in erster Linie haben die Lebensmittelpreise keinen direkten Einfluss auf die Märkte bzw. auf den DAX oder das Verhalten des DAXes. Sie hat allerdings Auswirkungen auf die Inflationsdaten, also den harmonisierten Verbraucherpreisindex, nachdem wir eben schauen. In der Kerninflation wird diese eben rausgerechnet, aber über Zweitrundeneffekte haben wir diese Inflation quasi wieder in unseren Waren und Gütern eben wieder mit drin. Ja, beispielsweise Öl wird rausgerechnet oder generell Energiekosten werden rausgerechnet. Die haben wir aber langfristig in den Produkten dann wieder mit drin. Das heißt, ganz ausgeklammert sind diese Energiekosten dann doch wieder nicht. Und das ist genau dieser Grund, weswegen wir auch noch länger mit der Inflation oder einer erhöhten Inflation zu rechnen haben, weil diese Zweitrundeneffekte jetzt erst gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres auch sich quasi wieder widerspiegeln. Ja.
Jetzt, wo wir über Lebensmittelpreise noch gesprochen haben, momentan aktuell ganz viel diskutiert wird ja über die gestiegenen Getreidepreise. Natürlich hier die schreckliche Zerstörung des Damms in der Ukraine, der Auslöser. Auch hier machen die Börsen ja die Preise. Welche Auswirkungen wird das haben?
Ja, generell die Rohstoffpreise sind immer höheren Schwankungen auch unterlegen. Ja. Gerade im Weizen haben wir es jetzt auch gehabt, ein Jahr nach Krieg sind die Weizenpreise auch wieder sehr, sehr stark gefallen, weswegen wir ja auch in Europa kurzzeitig auch wieder den Import von Weizen aus der Ukraine auch gestoppt haben, was quasi wieder zu steigenden Preisen geführt hat. Ukraine ist quasi die Kornkammer nicht nur für Europa, sondern quasi auch für Afrika. Es wird vorrangig auch dort Auswirkungen haben auf die Nahrungsmittelpreise. Und da dort natürlich das verfügbare Einkommen in Afrika etwas geringer ist als in Europa, wird es, sag mal, dort noch größere Auswirkungen haben hier wie bei uns.
Alexander Sagner, Richter von der Baader Bank. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen.
Herr Ibrahim, welche Aktien stechen denn heute heraus?
Ja, relativ wenig. Wir haben relativ viel Bewegung bei Autoaktien. Da gibt es ein bisschen Nachholbedarf. Sartorius, einer der Medizinhersteller, momentan wieder unter Druck.
Von GameStop haben wir relativ lange nichts gehört. Da haben sich ja vor 2 Jahren Anleger richtiggehend verabredet über Online-Foren, um Aktien zu kaufen. Und dadurch haben Hedgefonds, die auf Verluste gewettet haben, riesige Verluste hinnehmen müssen. Aber tatsächlich zeigt sich heute, läuft es bei GameStop ja gar nicht so gut.
Nein, in der Tat. Die Aktie hat jetzt im New Yorker Handel nachbörslich knapp 20% verloren. Die haben Zahlen vorgelegt. Das Geschäft läuft in der Tat nicht so, wie es soll. Da hatte sich manch ein Anleger etwas mehr erwartet. Vor allen Dingen nach dem Sparkurs, der da zuletzt gefahren worden ist. Dann haben sie jetzt noch ihren Chef gefeuert und bei der Gelegenheit auch noch gleich mitgeteilt. Was sie nicht gesagt haben, ist, warum sie das getan haben. Und solche Mauschelei sozusagen oder solche Verschwiegenheit, die kommt an der Börse nicht so wahnsinnig gut an.
In die andere Richtung geht's bei Evotec. Die sind deutlich nach oben gegangen. Das ist eine Firma, die Arzneimittelforschung betreibt. Haben die neue Wirkstoffe entdeckt?
Naja, nein, so nicht. Aber sie sind quasi von Analysten geadelt worden. Das könnte das Tesla der Biologikerbranche werden. Biologische Arzneimittel werden mithilfe lebender Zellen von Tieren und Pflanzen gewonnen. Evotec forscht hier intensiv. Und Zeitpunkt passt gut übrigens. Forscher wird in den MDAX aufsteigen. Das hat die Börse Anfang der Woche beschlossen.
Und zum Schluss dann noch der Euro.
Ja, bei einem Dollar 0,734, also stabil. Die Umlaufrendite bei 2,49%, etwas gestiegen. Und Gold ebenfalls stabil bei 1.946 US-Dollar.
Sami Ibrahim, danke nach Frankfurt. Sparbücher haben jahrelang nicht mehr viele Zinsen abgeworfen. Deshalb haben viele vorsichtige Sparer in Deutschland ihr Geld in den vergangenen Jahren gerne in offene Immobilienfonds gesteckt. In den offenen Immobilienfonds stecken deshalb inzwischen sagenhafte 130 Milliarden Euro. Diese Fonds investieren in Wohn- und vor allem in Gewerbeimmobilien. Und beide haben ja im Moment nicht gerade eine Erfolgssträhne. Weil die Bauzinsen steigen, aber auch, weil wegen Homeoffice viele Büroflächen schlichtweg nicht mehr gebraucht werden. Deshalb hat kürzlich die Europäische Zentralbank gesagt, Achtung, da müssen wir aufpassen, dass das für Anleger nicht riskant wird. Wie riskant es werden könnte, habe ich vor der Sendung besprochen mit Sonja Knorr von der Ratingagentur Scope. Sie hat nämlich Risiken in einer Studie untersucht und ich habe sie gefragt, wie sehr leerstehende Büroimmobilien für Anleger zum Problem werden könnten.
Ja, also vom Grundsatz her sind die Büros nicht mehr so stark belegt, das ist richtig. Viele Unternehmen planen eben auch hier Büroflächen zu reduzieren, was auch zu höheren Leerständen führen wird, das ist richtig. Viele Unternehmen schauen, dass sie gute Büroflächen neu anmieten sogar, das an sehr guten, zentralen, gut erreichbaren Lagen, wo die Menschen mittags auch mal rausgehen, wo sie gut mit dem öffentlichen Personennahverkehr angebunden sind und damit natürlich auch nicht mit dem Auto anreisen müssen, weniger CO2 verursachen. Und für solche jetzt auch durchaus noch neu gebaute Flächen sind die Unternehmen bereit, sehr viel mehr Miete auch zu zahlen. Aber auf der anderen Seite ziehen sie eben mehrere Standorte zusammen, schließen ihre Backoffice-Standorte und das führt zu Problemen, insbesondere an den peripheren Lagen für Objekte in B-Lagen und schlechter. Und vielfach sind die offenen Immobilienfonds eher in Class A Immobilien, also wirklich sehr guten Lagen, gute flexible Objekte investiert, die da erstmal ein bisschen weniger Rückschlagpotenzial haben.
Also da würden Sie ein bisschen Entwarnung geben oder zumindest noch nicht die Alarmglocke läuten?
Zumindest ein bisschen Entwarnung kann man an der Stelle geben. Und da muss man dann auch ein Stück weit natürlich auch nochmal die Märkte unterscheiden. Also in den USA beispielsweise ist das Problem sehr viel größer als hier in Europa. Die Fonds sind ja weltweit investiert und für die US-amerikanischen Büros sehen wir da schon größere Probleme. Da steigen die Leerstände auch sehr stark an. Die Mietvertragsrestlaufzeiten sind kürzer, da schlägt sich sowas auch schneller durch natürlich. Da sind oftmals die Pendelzeiten sehr viel länger. Der öffentliche Personennahverkehr ist bei weitem nicht so sicher und komfortabel wie bei uns. Da ist natürlich dann die Hemmschwelle, eben nicht ins Office zu fahren, die ist da halt anders als hierzulande.
Die andere große Entwicklung, die den Immobilienmarkt ja auch beeinflusst, sind die höheren Zinsen. Das heißt, weniger Menschen bauen, weniger Menschen kaufen auch, weil sie nicht wissen, ob sie die Belastung tragen können. Und umgekehrt halten viele, die vielleicht noch vor kurzem ihre Immobilie verkauft hätten, daran fest, weil sie keinen Wertverlust haben wollen. Wie gefährlich ist das für die Immobilienfonds bzw. für die von uns, die Anteile daran haben?
Also es ist völlig richtig, im Moment haben wir so eine Art Transaktionsstarre, Käufer- und Verkäuferinteressen kommen nicht so richtig zusammen und die Problematik sieht man im Moment ein Stück weit in den Bewertungen, dass eben wir nicht so richtig wissen, wo wird der Markt, wenn er denn anspringt, sich einpendeln und das gibt natürlich schon gewisses Risiko, was die Preisfindung betrifft. Sie sprachen die Zinsthematik an. Das trifft insbesondere Immobilienplayer, die sehr hoch fremdfinanziert sind, die jetzt von der Finanzierungsseite vielleicht auch in Druck kommen, Immobilien verkaufen zu müssen. Das haben wir bei den offenen Immobilienfonds in der Form so nicht. Die haben damals in der letzten Krise mit der Regulierung ohnehin eine Reduktion ihrer Kreditquoten erfahren. Also sie durften damals 50% fremdfinanzieren, jetzt nur noch 30% und im Schnitt ist die Branche mit rund 15% nur fremdfinanziert, was sehr, sehr konservativ für eine Immobilienanlage ist und aus der Zinserhöhungsseite wenig Druck auslöst. Und das hilft natürlich an der Stelle und auch weniger Zinsänderungsrisiko natürlich bedeutet für die Fonds.
In Großbritannien ist das ja nun schon so, dass viele Anlegerinnen und Anleger Geld aus offenen Immobilienfonds abziehen. Sehen Sie die Gefahr in Deutschland auch?
Wir haben unterschiedliche regulatorische Voraussetzungen. Also in Großbritannien ist die Problematik, die wir hier zu der Finanzkrise und zu der Fondskrise gesehen haben, dass eben diese langfristige Anlage in Immobilien kurzfristig verfügbar gemacht wurde. Also sprich, wenn viele Anleger auf einmal ihr Geld zurückhaben wollen und das eben auch täglich verfügbar können und zu viel Rückgaben kommen, müssen die Produkte entweder Notverkäufe machen, was so schnell nicht funktioniert und deswegen die Rücknahmen dann aussetzen. Das war die Situation bei den offenen Immobilienfonds, wie gesagt, auch in der Finanzkrise. Da hat man von regulatorischer Seite reagiert und hier in Deutschland eine Mindesthaltedauer von 2 Jahren und eine Kündigungsfrist von 12 Monaten eingeführt und das hilft den Fonds, das bringt da Stabilität rein, dass man eben auch sein Liquiditätsmanagement so planen kann, um die angekündigten Rückgaben dann eben auch zu dem Zeitpunkt, wo sie fällig werden, bedienen zu können.
Unterm Strich, die Europäische Zentralbank sagt jetzt, wir müssen auf die offenen Immobilienfonds jetzt mal ein bisschen besser aufpassen. Da stecken Risiken drin. Wie groß bewerten Sie das Risiko für deutsche Anleger?
Also die deutschen Anleger haben durch diese regulatorischen Änderungen, die wir hier in Deutschland schon sehr viel früher angegangen haben, da durchaus ein Vorteil. Die EZB hat ja auch genau diese Fristentransformationsrisiken angeprangert im europäischen Markt. Allerdings hat Deutschland schon reagiert und gilt ja auch ein Stück weit als regulatorische Blaupause für die anderen, um eben diese langfristige Immobilienanlage von der Liquiditätsseite her auch ein Stück weit planbarer zu machen für die Manager. Und da braucht es eben an der Stelle dann Kündigungsfristen, wie wir sie hier in Deutschland schon haben.
Sonja Knorr war das, Immobilienanalystin bei der Ratingagentur Scope & Co. Danke.
Vielen Dank.
Also im Bereich Immobilienfonds hat Deutschland in jedem Fall aus der Finanzkrise gelernt. Die fetten Jahre sind vorbei. Das ungefähr ruft gerade Finanzminister Lindner den anderen Ministern zu und Ministerinnen. Die aber wollen sich damit nicht abfinden und versuchen in Einzelgesprächen mehr herauszuholen. Jetzt schaltet sich offenbar der Kanzler persönlich ein. Nils Schniederjan.
Bei dem Streit um den Bundeshaushalt hat sich Olaf Scholz in die Verhandlungen eingeschaltet. Nach Medienberichten führt der Kanzler gemeinsam mit Finanzminister Christian Lindner Gespräche mit mehreren Fachministern. Ein ungewöhnlicher Vorgang. Finanzminister Lindner hatte den Ministerien vergangene Woche einen Brief geschickt, in dem er ihnen vorgibt, wie viel Geld sie im nächsten Jahr ausgeben dürfen. Wer die Obergrenze einhalten will, muss kürzen. Wer sich damit nicht arrangieren möchte, muss nun das Gespräch mit Lindner und Scholz suchen. Das tun laut Medienberichten nicht nur Minister von Grünen und SPD, sondern auch Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Hintergrund der Gespräche ist, dass im Bundeshaushalt 2024 eine Lücke von mehreren Milliarden Euro klafft, obwohl Einnahmen wie Ausgaben einen neuen Rekordwert erreichen. Wenn es nach Kanzler und Finanzminister geht, soll im nächsten Jahr aber die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Die geplanten Ausgaben will die Regierung also nicht durch neue Schulden finanzieren. Stattdessen sollen die Ministerien nun an denjenigen Stellen sparen, an denen Ausgaben noch nicht fest zugesagt sind. Investitionsvorhaben und Ausgaben für Sozialausgaben sollen demnach nicht betroffen sein. Ausgenommen von den Sparplänen ist dabei nur das Bundesverteidigungsministerium, das 2 Milliarden Euro mehr erhalten soll. Zufrieden ist trotzdem auch Minister Boris Pistorius nicht. Kanzler Scholz hatte den Sparkurs seines Finanzministers schon in der Vergangenheit unterstützt. Auch Robert Habeck soll das nun laufende Verfahren laut Berichten von Süddeutscher Zeitung und Welt unterstützen. Beschließen soll das Kabinett den fertigen Haushaltsentwurf am 5. Juli, dem letzten Tag vor der parlamentarischen Sommerpause.
Die Erdgasspeicher in Deutschland sollen bis zum Winter wieder voll sein. Das gelingt offenbar schneller als bisher. Zumindest meldet das jetzt der Europäische Gasspeicherverband. Die Speicher sind früher als gedacht schon zu 3/4 voll. Georg Schwarte berichtet.
Die Gasspeicher in Deutschland sind bereits seit Beginn dieses Monats zu 75% gefüllt und damit schon jetzt auf dem Niveau, um die Gasversorgung auch für den kommenden Winter zu sichern. Der Präsident der Bundesnetzagentur Müller sagte, wenn alles gut gehe, werden wir im Spätsommer volle Speicher haben. Zugleich warnte der Netzagenturchef davor, die Energiekrise deshalb für beendet zu erklären. Wenn es ein kalter Winter in Europa werde, werden wir froh sein, gut vorgesorgt zu haben. Auch weil Deutschland solidarisch mit den Nachbarn sein müsse, so Müller in der Funke Mediengruppe. Einen weiteren Speicherausbau hält Müller in Deutschland für unrealistisch. Größe und Geologie gäben das nicht mehr her. Verbraucher sollten bereits jetzt in den Sommermonaten vorsorgen, eine neue Heizung einbauen, das Haus dämmen oder über den Vermieter einen hydraulischen Abgleich der Heizung vornehmen lassen. All das spare im Winter viel Geld. Der aktuelle Gasverbrauch in Deutschland lag zuletzt rund 23% unter dem Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2021 und ist im Vergleich zur Vorwoche erneut um 9% gesunken. Auch die Gaspreise liegen mittlerweile wieder deutlich unter dem Niveau zu Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022.
Und wir bleiben beim Thema Energie. Energiekonzerne verstaatlichen, das scheint gerade in zu sein. Während die deutsche Regierung den Energiekonzern Uniper fast komplett übernommen hat, macht die französische Regierung das jetzt bei dem Stromkonzern EDF. Der hat ja ohnehin schon zu 4/5 gehört. Ab heute gehört Énergie de France ganz dem französischen Staat. Der übernimmt damit ein Unternehmen, das bis unter die Halskrause verschuldet ist. Wolfgang Landmesser in Paris. Was genau will man mit dieser Verstaatlichung erreichen, dass die Atomkraft noch schneller ausgebaut werden kann?
Genau darum geht es. Atomkraft ist in Frankreich eine strategische Energie. Das hat auch Präsident Emmanuel Macron schon vor seiner Wiederwahl deutlich gemacht, dass er da einen weiteren Ausbau plant mit 6 neuen Kraftwerken. Kostenpunkt 50 Milliarden Euro. Und das hätte EDF aus eigener Kraft nicht geschafft. Die Firma hat 65 Milliarden Euro Schulden, hat im letzten Jahr ihr schlechtestes Ergebnis erzielt. Und da will die Regierung jetzt diese Projekte schnell umsetzen. Die Atomkraft ist quasi der eine starke Arm der Energiewende in Frankreich. Der andere, das sind Offshore-Windparks vor der französischen Atlantikküste. Da sollen Parks gebaut werden, die bis zu 30% der Stromproduktion dann liefern sollen in den kommenden Jahren. Und aktuell ist die Windkraft sehr schwach in Frankreich ausgebaut, mit nur knapp 9% an Land Windkraftanlagen, die dort produzieren.
Windkraft ist in Deutschland auch ein Thema, aber da sagt man Atomkraft, nein danke, wir setzen alles auf Erneuerbare. Politisch kann man das ja sehen, wie man will, aber zumindest braucht die deutsche Regierung immer noch den französischen Atomstrom. Das sagt zumindest der E.ON-Chef so ganz offen. Bleibt das denn auf absehbare Zeit so?
Das bleibt erstmal so, weil Atomkraft ist ein sehr sicherer Stromlieferant bei allen Problemen mit natürlich dem Restrisiko eines Störfalls, der Entsorgung des Atommülls. Aber die Erneuerbaren in Deutschland, die sind noch im Aufbau und da gibt es keine zuverlässige Speicherlösung im Moment. Das heißt, wenn kein Wind weht und es dunkel ist, sind wir bis auf Weiteres auch auf französische Atomkraft angewiesen. Und das war im letzten Sommer allerdings andersherum. Da hatten wir die Sondersituation, dass durch den niedrigen Wasserstand der Flüsse in Frankreich die Atomkraftwerke nicht mehr ausreichend oder einige nicht mehr ausreichend gekühlt werden konnten und dann runtergefahren werden mussten. Und außerdem gab es Probleme, weil Atomkraftwerke sehr alt sind in Frankreich. Die mussten dann teilweise gewartet werden. Es sind Risse aufgetreten, auch bei neueren Atomkraftwerken. Das hat die Situation im letzten Sommer zumindest umgekehrt.
Genau, das ist ein guter Punkt, dass so viele Meiler repariert werden mussten oder dass sie nicht laufen konnten, weil sie nicht gekühlt werden konnten. Kann das denn in diesem Sommer wieder passieren?
Das könnte natürlich wieder passieren, ganz davon abhängig, wie jetzt dieser Sommer dann aussieht, wie trocken er ist. Frankreich bereitet sich schon auf die Folgen einer möglichen Trockenheit vor. Und EDF, also der Konzern, der versucht jetzt die niedrigen Wasserstände auch mit einem bestimmten Plan zu bekämpfen durch technische Veränderungen an den Reaktoren. Aber das wird eher langfristig helfen. Das ist weniger jetzt eine kurzfristige Hilfe, wenn die Wassermengen in den Flüssen nicht mehr stimmen, wenn die zu niedrig sind. Ein zweites Problem sind die Probleme mit der Korrosion an Kraftwerken, den entsprechenden Schrieben und entsprechenden Rissen. Da hat die Reaktorsicherheitsbehörde letzte Woche gesagt, sie könnte anordnen, dass da die Kontrollen beschleunigt werden. Aber das kann natürlich auch bedeuten, dass dann Probleme eher auffallen, dass sie dann behoben werden müssen und dass dann solche Kraftwerke für die Produktion ausfallen.
Danke, Wolfgang Landmesser, für diese Einschätzung. Was schreiben die Zeitungen? Die Kolleginnen und Kollegen kommentieren unter anderem den deutschen Handel mit China. Obwohl China sich im Ukraine-Krieg auf Russlands Seite schlage, sei es wichtig, dass man die Weichen für die Zukunft richtig stelle, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung.
Eine Gelegenheit dazu bieten die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am 20. Juni in Berlin. Bereits im Vorfeld suchen Spitzenvertreter der deutschen Industrie- und Handelskammer beim Besuch in Peking den konstruktiv-kritischen Dialog mit dortigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Gut so. Die in den vergangenen Jahren angehäuften bilateralen Irritationen werden sich nicht von heute auf morgen aus der Welt schaffen lassen. Deutschland und die EU müssen aber ein großes Interesse daran haben, dass China die Welt nicht aus dem bloßen Streben nach Dominanz in zusätzliche Krisen stürzt. Gesprächsfäden auf allen Ebenen sollte man deshalb nicht abreißen lassen. Das Handelsblatt geht auf das Schweigen der Wirtschaftsbosse zu den hohen Umfragewerten der AfD ein. Über die grundsätzlichen Unterschiede zwischen der AfD und den anderen Parteien, mit Ausnahme der Linken, kann Einigkeit erzielt werden. Das sind die teilweise staatsfeindlichen Einstellungen der rechten Partei und die fehlende Weltoffenheit. Auf letzterer beruht das Geschäftsmodell Deutschlands, das mitten in der Rezession steckt und alles, aber nur keinen kleinteiligen Nationalismus braucht. Eine solche Politik kostet uns Wohlstand. Warum scheuen die Unternehmenslenker den politischen Diskurs darüber? Warum setzt sich kein CEO in eine Talkshow und prägt die Meinung im Land im Umgang mit der AfD mit? Vielleicht sieht der eine oder andere auch die Gefahr für die Demokratie und die wirtschaftliche Zukunft des Landes nicht. Es geht um Toleranz und Liberalität, Werte, ohne die eine Exportnation wie Deutschland nicht denkbar wäre. Wenn die Wirtschaft sich aus diesen Debatten nicht komplett verabschieden will, muss sie hier Position beziehen.
So, und vor 3 Monaten war der Amoklauf unter Zeugen Jehovas in Hamburg. Wie geht's der Gemeinde 3 Monate später? Das gleich bei Deutschland heute. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss.